Der liebe Gott hat uns eine Netzwerkstruktur anvertraut. Jerusalem, Judäa, Samarien. Und er lädt uns ein, dass wir diese Netzwerkstruktur betreuen. Und wir können dafür zum Beispiel beten. Ich weiß, dass es eine Frage kommen könnte, warum man vielleicht sagt, betet um die Vergebung der Sünden. Du betest ja auch um die Bekehrung des anderen auch. Also kannst du ruhig auch um die Vergebung der Sünden bitten, wie auch die Glaubensväter und Mütter auch in der Urchristenheit gemacht haben. Das machst du nicht falsch. Wir wissen jetzt nicht, was da technisch genau passiert. Aber Leute berichten mir, es geht ihnen besser und scheinbar ist dieser Wunsch von selbstsüchtigen Gedanken befreiter. Versteht ihr das? Als sich, dass er sich oder die sich bekehren sollte, hab Vorteile und bin ich alleine in der Kirche. Es ist freier von Selbstsucht. Aber da geht es bei dieser Bitte um die Vergebung der Sünden wirklich um die Erlösung. Wenn er das nicht bekommt, wenn er selber nicht drauf reagiert, natürlich muss er selber drauf reagieren, dann ist er nicht erlöst. Es geht um das Zentrum des Geschehens. Und ohne Sündenvergebung sind wir verloren. Wir alle. Und das soll der andere auch erleben. Das ist der eine Punkt, wollte ich noch mal ganz kurz erwähnen, dass eben das nicht zu Missverständnissen führt. Und der zweite Punkt, jetzt haben wir eine ganze große Liste von 200, 300 Leuten. Jetzt überlegt mal, wie viele Gemeindeglieder habt ihr in Bern?
230.
Also brutto. Brutto 230 und netto? Was, 50? Ach, 150, ja, das ist besser. Überlegt mal, 150 Schwestern und Brüder. Jetzt gehen wir mal von einer ganz kleinen Zahl aus. Die haben etwa 150 Netzwerkkontakte. Jerusalem, Judäa, Samarien. 150 mal 150 nach Adam Riese. Wo sind die Mathematiker? Wie viele Netzwerkkontakte nur bei 150? ...22.500... nach Adam Ries. 22.500. Ich will es euch nur bewusst machen, was für ein Netzwerkpotenzial wir haben. Und wir müssen uns schon fragen, Herr lieber Gott, was machen wir für Sie? Ja? Es ist gut, dass die Gemeinde sich damit identifiziert oder der Einzelne sich damit identifiziert. Auch wenn sie alle machen, das muss ja nicht jeder machen. Aber nur weil es alle nicht machen, dass du nicht machst, wäre ja verkehrt. Also machst du es doch. Fang du damit an. So, jetzt haben wir jetzt natürlich 200 Netzwerkkontakte. Nefzat Alci, du willst doch nicht mir jetzt weismachen, dass ich jeden Tag aufstehen soll und für diese 200 oder wie viel auch her, für diese 200 Leute zu beten. Ich habe noch andere Sachen zu tun. Essen kochen, Mann kommt von der Arbeit, Wäsche waschen. Und da möchte ich euch ein Stück weit Abhilfe geben, dass ihr auch da keine Verkrampfung bekommt. Wenn diese Idee zu einer Verkrampfung führen soll, dann ist es doch nichts anderes wie vorher. Es ist eine Verkrampfung, nur ein bisschen anders. Das ist der Blödsinn. Jetzt erzähle ich euch, wie ich das mache, wie das die Menschen machen, die all diese wunderbaren Gebetsbücher haben. Sie gehen am Tag oder alle zwei Tage oder einmal in der Woche, manchmal, wenn man sie im Kopf hat, einmal im Monat, die gehen die Namen nur durch. Nur durchgehen. Kann das jeder? Dort ein paar Minuten. Einfach nur durchgehen. Und dann sage ich, lieber Gott, ich möchte diese Menschen dir anvertrauen Und wenn du meinst, dass jemand eine besondere Fürbitte braucht, dann erinnere mich an eine Person. Und jetzt werdet ihr etwas erleben, was mir alle ohne Ausnahme berichtet haben. Sie fahren Auto und plötzlich der Hans. Warum der Hans? Lieber Gott, sei dem Hans gnädig. Entweder erfülle ihn mit deinem Heiligen Geist, vergib ihm seine Sünden, oder ich habe ein Anliegen, wo ich weiß. Dann schick eine Rakete zum Himmel rauf mit der höchsten Ding. Das heißt, wenn man alle beten müsste, wenn ich für meine über 700 Leute oder 800 Leute beten würde, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, ja, wo kommen wir da hin? Können die gleich in ein Kloster gehen? Ja? Obwohl es auch nicht schlecht wäre. Hat seine Vorteile. Ne? Aber ich gehe sie durch, namentlich. Das geht ganz schnell. Ganz schnell, ich gehe sie durch. Und der liebe Gott erinnert mich an den einen und den anderen. Und das total Verrückte jetzt ist, wenn ich dann denjenigen auch anrufe, rückkopple, ja, kann man auch mal machen. Du, ich habe letzten Dienstag an dich gedacht, so, ich glaube, das war gegen 11 Uhr. Sagt die Person, du, ich habe gerade eine Not gehabt in dem Moment. Wie kommt das? Das gibt's doch gar nicht. Weil, der liebe Gott, ich arbeite mit dem lieben Gott zusammen, ich mache das doch nicht alleine. Wenn ich es nur alleine mache, ist das nur Management. Wie managt jeder sein Depot oder was? Ja? Was soll denn das? Ich will doch mit Gott zusammenarbeiten und er erinnert mich dann daran. Und ich bete für die Person. Ist das machbar? Ist das lösbar? Für jeden. Von jedem. Entweder jeden Tag ein paar Minuten, dann bleibst du stehen, dann bete auch, okay. Oder alle 2 Tage gehst du durch oder jede Woche gehst du einmal durch. Aber nimm dieses Buch, sag, lieber Gott, diese Menschen in diesem Gebetsbuch, diese Menschen hast du mir anvertraut und ich möchte irgendetwas für sie tun. Aber ich bin ein schwacher Mensch, ich habe Angst und was auch immer. Aber du kannst mir helfen dabei, was ich tun kann. Bitte hilf mir und zeig mir, ich will auf dich hören, ich will auch lernen, aber zeig mir, was ich tun kann. Und pass auf, was dann passiert. Geh du durch. Immer wieder durchgehen. Ja? Und immer wieder erweitern. Also wenn jemand dir noch einfällt, musst nur gucken, Jerusalem, Judäa, Samaria, pass es ein bisschen an, erweiter es ständig. Das kann jeder, oder? Wäre das eine Gebetsmentalität, die angenehm wäre? Wäre möglich. Wer was anderes noch möchte, kann was anderes auch machen. Aber so mache ich das zum Beispiel. Ich gehe sie durch, werde ich plötzlich erinnert, sage ich, lieber Gott, sei ihm gnädig. Erfülle ihm und ich weiß sein Anliegen, hilf ihm dabei oder was auch immer. Und versuche zurückzukoppeln. Auch so ein praktischer Tipp, was ihr machen könnt. Jetzt zu dem Punkt, gib Zeugnis. Wir wollen auch da jetzt ein paar Minuten verwenden. Es lebt von diesen 3 Fragen. Warum bist du Christ? Was war, bevor ich Christus kennenlernte? Das sind die wichtigsten Kardinalfragen. Wodurch kam eine Wende oder die Wende? Und was bedeutet mir Christus heute? Vertraut mir, ich bin 100%ig sicher. Jeder hat eine Geschichte. Jeder. Und noch ein zweites. Jede Geschichte ist spannend. Der Feind sagt, Nefzat sagt, er war Moslem und dann ist er Christ geworden. Da ist schon eine Spannung drin. So spannend ist meine nicht. Jede Geschichte ist spannend, weil sie selbst erlebt ist. Und keiner wird deine Geschichte relativieren. Vielleicht eine Wahrheit, die du sagst über eine Lehre oder über einen Punkt. Ich sehe das nicht so. Aber eine Geschichte ist kaum zu relativieren. Warum nicht? Weil es deine Geschichte ist. Es ist deine Geschichte. Und sie geht rein wie Öl. Bitte zieht euch den Zahn. Wenn nicht, dann ziehe ich euch den Zahn jetzt. Ja? Jede Geschichte ist spannend, jede, weil sie selbst erlebt ist. Sie muss nur echt sein, also authentisch, ja, und muss der Wahrheit entsprechen. Und wenn du diese Fragen dir stellst, was war, bevor ich Christus kannte, wodurch kam die Wende, was bedeutet mir Christus heute? Das kannst du in 1, 2 Sätzen erfassen. Und ich würde vorschlagen, dass wir 1, 2, 3 Elemente jetzt zulassen, dass wir mal eine Geschichte von mir und wir gemeinsam eine Geschichte mal feilen. Ja? Weil wir müssen auch lernen, unsere Geschichte zu sagen, ohne dass der vom Kopf gestoßen ist. Ja? Und wenn ich manchmal Leute gefragt habe in der Gemeinde, wie bist du Christ geworden? Ich finde das nett, was sie geantwortet haben. Dann haben sie mir erzählt, wie sie Adventisten geworden sind. Ja, Moment mal, das habe ich nicht gefragt. Ich hoffe, dass jeder Adventist ein Christ ist. Boah, wo kommt man da hin, wenn das nicht so wäre? Ja, Pustekuchen, pack ein. Das wäre ja schwierig. Also das setze ich voraus. Aber ich muss den Punkt finden, wie bist du Christ geworden? Nicht Adventist, Christ geworden. Das ist die erste Stufe. Und wenn du dann sagst, dass du Adventist bist, ist kein Problem mehr, weil du Christ bist. Haben wir gesagt, nicht? Zu den Christen sagen wir, dass wir Christen sind, nicht weil wir das strategisch machen. Boah, sagen wir denen mal so, ne? Der Köder muss dem Fisch merken. Nein. Weil das die Wahrheit sein muss, dass du Christ bist. Nicht so aus strategischen Gründen. Das muss so sein, dass du Christ bist. Und jetzt könnten wir 1, 2 Geschichten feilen. Ich bin ganz lieb, ich feile ganz, ganz lieb. Ja, braucht keine Angst haben. Hab Mut. Ist immer schön. Wenn jemand mal ein bisschen erzählen möchte, so kurz gefasst, und dann können wir ein bisschen feilen. Dann stelle ich ein paar Fragen und in 0, nix habt ihr eure Geschichte in 10, 15, 20, 30 Sekunden fertig. Garantiert. Wollen wir so 1, 2, 3 Geschichten mal so hören, so als Beispiel, so, ist ein praktisches Element jetzt. Okay, ich gebe euch mal so eine Idee. Ich habe gesagt, ich war vorher, bitteschön, jetzt Sattler. Also, du bist christlich aufgewachsen. Ja gut, aber du bist christlich aufgewachsen, aber irgendwann hast du doch Ja zu Christus gesagt. Ja, du bist christlich aufgewachsen, du hast immer schon dieses Bewusstsein gehabt, dass Christus, das wäre ganz wichtig, dass wir da reinreden ins Mikrofon, wenn du das nochmal wiederholen könntest für die Aufnahme, das ist, du bist christlich aufgewachsen, hast du gesagt, und Christus war immer derjenige, der dir Leben oder was schenken wollte. Und deshalb bist du Christ. That's it. Das ist ja okay. Versteht ihr? Manche Leute suchen nach einer Wende. Ne? Wo hat jetzt Blitz eingeschlagen jetzt? Ist das Leben runter? Das passiert manchmal, dass jemand einen Impuls bekommen hat. Dass jemand gesagt hat, ich bin christlich aufgewachsen, es gibt diese Methode auch. Aber es hat mir nicht so viel, war nur theoretisches Geplänker. Und dann bin ich zu einem Vortrag gegangen, jemand hat über Christentum gesprochen und es hat mich fasziniert, dass Jesus in mein Leben treten will. Dass ich zu ihm Ja sagen darf, dass er mir das ewige Leben schenkt und habe ich Ja gesagt und ich bin Christ seitdem. Ja? Das kann auch sein. Aber diese Geschichte, auch deine Geschichte, sind auch viele Geschichten in der Adventistenkinder zum Beispiel und auch gläubig aufgewachsene andere Kirchen. Sie tun sich mit dieser Frage Wende ein bisschen schwerer, weil diese Wende in dem Sinne Islam, Christentum nicht da ist. Ja? Aber trotzdem ist es eine Geschichte. Verstehst du, was ich meine? Es ist deine Geschichte, du bist christlich aufgewachsen, hast von Christus gehört, nicht in deinem Leben, und hast Christus eben auch irgendwann mal angenommen, nicht? Oder bedeutet der Christus heute das? Der Punkt Nummer 3. Letzten Endes, oder?
Ja, ich denke, eine gewisse Wende ist gewesen, als ich erkannt habe, dass Jesus für mich persönlich Interesse hat.
Interessant. Ja? Das heißt, du bist christlich aufgewachsen. Wir feilen noch einmal. Ich will ja nicht die Worte in den Mund legen. Ich will nur den Punkt erfassen und ein bisschen vielleicht feilen. Christlich aufgewachsen, Christus schien immer ein Thema zu sein. Aber dann kam der Punkt, wo du erkannt hast, dass er das für dich persönlich getan hat. Und du hast dieses persönliche Angebot angenommen, oder? Sag, bist du Christ? Merkt ihr das? Und jetzt könnte man das nochmal in 1, 2, 3 Sätzen nur erklären. Und dieses Zeugnis, wenn man das erzählt, du, ich bin christlich aufgewachsen, Christus war immer ein Begriff irgendwo, aber dann habe ich erkannt, es kam dieses persönliche Angebot für mich. Jetzt habe ich das angenommen. Sag, bin ich Christ? Ja? Das ist die Geschichte. Genau das ist es. Und wenn man das hat, dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria. Das ist eine Führungsmethode, Menschen zu führen durch eine Geschichte. Zeugnis führt Menschen. Deshalb sollen wir seine Zeugen sein. Dankeschön. Hat es wehgetan? Oh, bin ich froh. Ne? Und dann entdeckt man im Nachdenken, merkt ihr das? Ein bisschen überlegen, kommt man irgendwie doch irgendwie. Ne? Ah, da war doch was. Ne? Und dann ist es die Geschichte, das ist deine Geschichte. Die kannst du natürlich 10 Minuten erzählen, aber die sollst du auch 15, 20 Sekunden erzählen. Wenn ich jemanden mitnehme und ich weiß, ich habe 20 Kilometer vor mir, dann erzähle ich das eine halbe Stunde. Ich fahre langsamer sogar. Ja? Das mache ich. Ich sage, freiwillig aussteigen wird er nicht. Ich muss ja stehen bleiben, dann kann ich ihm ein bisschen was erzählen. Ne? Und so. Aber toll. Ist auch eine Geschichte. Und ihr dürft euch nie einreden lassen, dass diese Geschichte nicht spannend ist. Und? Was hast du? Ne? Die ist spannend, weil du sie erlebt hast. Und du hast nicht zu beurteilen, ob sie spannend ist. Der andere hört es doch. Und bei dem kommt es immer interessant an, weil das deine Geschichte ist. Das will ich euch so ermutigen. Ja? Glaubt an die Kraft und an die Macht eurer Geschichte. Das ist euer Zeugnis. Dankeschön. Will jemand noch, dass wir ein bisschen feilen? Normalerweise gehören 1, 2, 3 Einheiten in meiner Gemeinde, in meiner Schulung, dass jeder seine Geschichte wirklich auch mit Gottes Hilfe und Weisheit lernt. Aber dazu haben wir die Zeit jetzt hier nicht. Deshalb möchte ich so ein paar einfach sagen, wenn jemand will, das feilen wir ein bisschen, dann feilen wir. Das ist eine Chance. Jawohl, da ist eine Stimme. Dann feilen wir noch eine zweite Stimme.
Ja, danke. Ich war nicht von Anfang an dabei, aber ich hoffe, es macht nichts. Umso mehr mein Leben war es sinnlos, ziellos. Man könnte es mit dem Lied ausdrücken, ich lebte sinnlos in den Tag hinein. Ich wusste nicht, was meine Zukunft sein soll, was ich machen sollte. Und eines Tages, es war in einem dunklen Wald draußen, habe ich Gott den ersten Platz in meinem Leben eingeräumt, ganz bewusst. Und dann hat es so viele Veränderungen gegeben. Das Ganze war verknüpft mit meiner Sehnsucht, mit meinem Wunsch, eine liebe Ehegefährtin zu haben. Ich habe vorher mehrere Freundschaften und die gingen immer dann auseinander, wenn die Mädchen merkten, dass ich eigentlich geistlich-christliche Gedankengut suchte und jemand, mit dem ich über Gott, Bibel, Jesus mich austauschen konnte. Und da war es immer sofort Schluss. Aber als ich dann mich entschied, Gott ganz zu gehören, da hat Gott mich mit meiner Frau zusammengefügt auf kurze, einfache Art und Weise. Und das hat mir gezeigt, und heute möchte ich das bezeugen, Gott kennt unsere Bedürfnisse und er ist mehr als nur bereit, uns das auch zu geben, aber er will den ersten Platz in meinem Leben.
Dankeschön. Das war jetzt etwa knapp 2 Minuten, ja? Aber ich habe nicht geschaut, weil ich es kontrolliere jetzt so. Weil, aber dadurch, dass er die ersten 1, 2 Teile nicht dabei war, Finde ich, war es auch interessant. Nicht? Also wirklich sehr interessant. Und wenn ihr mal die Geschichte ganz kurz anschaut nochmal, ich versuche es jetzt wieder Revue zu passieren und ein bisschen zu feilen jetzt. Das heißt, was war vorher? Du hast in einer Sinnlosigkeit dahin gelebt. Ja? In deinem Leben, Orientierungslosigkeit. Und hast du mal eine Erfahrung gemacht, wo du in einem Wald spazieren gegangen bist wahrscheinlich, oder? Oder was war das? Ja, ist egal, ist nur um den Punkt. Irgendwann hast du gesagt, Gott soll die Nummer eins in meinem Leben spielen, oder? Habt ihr gehört?
Ja, das war, als ich die Freundin nach Hause gebracht habe.
Okay, dann lassen wir das ein bisschen weg.
Und ich ihr gesagt habe, wir passen nicht zusammen.
Ach so, okay. Vielleicht, du warst in dieser Sinnlosigkeit. Und da hast du den Punkt gehabt, wo du sagtest, jetzt musst du Gott die Nummer eins in deinem Leben kommen lassen, als die Nummer eins, dich entscheiden für ihn. Ne? So hast du ja gesagt. Und damit hast du etwas verbunden, ein Gebetsanliegen, eine Person an deiner Seite. Und so hast du Gott in dein Leben gekommen lassen und dann hast du deine Frau gefunden, oder?
Ich habe auch gemerkt, dass Jesus nicht den ersten Platz hat in meinem Leben.
Jawohl.
Nicht mehr war als das Reserverad im Jawohl. Kofferraum.
Ja, also, aber wir haben ja gesagt, wir versuchen, diese Geschichte auch zu komprimieren. Ja? Also die Sinnlosigkeit, was war vorher? Er war nicht die Nummer eins und dann gab es eine Wende, wo er die Nummer eins geworden ist, oder? In deinem Leben, deshalb bist du Christ geworden, hast auch eine Erfahrung gemacht mit ihm. Weißt du? Kurz und knapp. Und wenn du merkst, er sagt, aber wie war das nochmal? Dann kannst du ihm erzählen, Aber am Anfang haben wir nicht so viel Zeit. Und es würde auch aufdringlich klingen, wenn du alles erzählst, ne? Das musst du abschätzen. Deshalb so knackig, so kurz wie möglich. In der Kürze liegt die Würze. Und der Luther, das könnt ihr euch gut merken, der Luther hat gesagt, über die Homiletik, über die Kunst des Redens über Gott, tritt fest auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Ist wichtig. Weil sonst wird es eine never-ending story. Und die Leute, ach ja, erzähl mal. Und wenn die dann nachher so machen, ist die Uhr kaputt, du hast, ne? Dann wird es kritisch. Ja? Es ist eben wichtig, so einfach so kurz wie möglich laufen lassen. So. Das ist ganz wichtig. Dankeschön, auch für eine interessante Geschichte. Habt ihr schon mal die Geschichte gehört? Habt ihr die Geschichte gehört, ihr Lieben? Es ist wichtig, dass ihr euch untereinander Geschichten erzählt. Ich werde zum nächsten Punkt kommen, zum praktischen Teil, wo ihr das tun könnt. Es ist wichtig, viele sind 40, 50 Jahre hier, die kennen sich gar nicht, als dass der Sepp heißt und Franz und Hannelore. Aber ihr kennt euch eine Geschichten nicht, erzählt euch Geschichten. Ist abgegangen leider. Aber da ist noch eine Stimme. Bitteschön.
Ja, die Zeit, als ich im Begriff war, Christ zu werden, das dauert etwa 15 Jahre.
15 Jahre?
Begann mit 10 Jahren eine Erfahrung mit Gott, weil ich ihn suchte. Und später, ich muss vielleicht dazu kurz sagen, ich bin Landwirt von Beruf.
Landwirt?
Auf einem Bauernhof aufgewachsen und wir hatten einen Pferdestall zubereitet für Pensionspferde.
Okay.
Gott ließ mich ein Jahr warten. Ich habe den gebaut, bis meine jetzige Frau ihr Pferd einstellte. Sie war Adventistin.
Mhm.
Dann begann
das Ganze. Ja. Das heißt, wurdest du christlich geprägt eigentlich?
Ja, eigentlich nicht. Vom Hause aus schon. Wir waren in der Gemeinde.
Nicht Adventgemeinde?
Nein.
Aber du wurdest christlich geprägt? Vorher? War Gott für dich immer schon ein Thema?
Also, weißt du, es würde jetzt zu lange gehen.
Nur ein Satz. Weil es kann sein, dass du christlich aufgewachsen bist und irgendwann tust du ja sagen, jetzt mache ich mit ihm ernst oder hast eine Erfahrung gemacht. oder hast jemandem zugehört, deine Frau hat dir irgendwas gesagt, dass du sagtest, darüber muss ich nachdenken. Es kann ja vieles einen Punkt haben, wo du, oder eine persönliche Entscheidung, jetzt sage ich ja zu Christus, nicht das Angebot. Es kann ja ein Punkt sein. In der Regel, was vorher war, ganz, ganz kurz, und auf Nebensächlichkeiten gar nicht eingehen, sondern was vorher war. Es kann auch nur ein Aspekt sein von dem, was vorher war. Christlich aufgewachsen, aber dann kam ein Punkt über meine Frau, über deine Frau.
Jawohl, also da
kam der Wink. Kam
Fragen auf, nicht? Und genau. Später erst bemerkte ich, dass Gott Interesse hat an mir.
Das heißt, über deine Frau kam praktisch diese Erkenntnis, Gott hat Interesse an mir und du hast dich auf dieses Interesse eingelassen.
Das ist so.
Kurz gesagt, merkt ihr das, wie man komprimieren kann? Merkt ihr das? Diese christliche Erfahrung und über deine Frau kriegst du den Wink, diesen Punkt zu erkennen, dass an dir Interesse hat und du hast darauf reagiert. Deshalb bist du Christ. Manchmal meinen wir, wir haben diese Zusatzstoffe, andere Elemente, Zusatzelemente und so weiter nicht erwähnt. Ne? Meint man, oh, man muss ehrlich sein. Nee, diese Idee in dieser Version ist wirklich kurz und knapp. Faktisch richtig, authentisch muss es sein. Ja? Eben christlich aufgewachsen oder von Gott nichts gewusst, wie auch immer man das bezeichnen kann. Und über deine Frau hast du einen Wink bekommen, dass Gott an dir Interesse hat. Und du hast dich auf dieses Interesse eingelassen. Hat nicht mal 10 Sekunden gedauert. Merkt ihr das? Und diese Kurzform von Zeugnis geben ist Atombombe. Das möchte ich euch nur rüberbringen. Ja? Das ist Energie, das ist Dynamit. Und dieses Dynamit verwenden wir nicht. Ist das nicht schade? Verwendet das in der Familie, bei den Verwandten, bei den Freunden. Meine Kinder, ich erzähle diese Geschichte jedes Mal, sagen sie jetzt schon, Papa, du hast es schon 1000 Mal erzählt, sagen sie. Sag ich, dann erzähle ich 1001 Mal. Aber die haben noch nie gesagt, boah, ist das langweilig. Es kam jedes Mal eine Frage, wie war denn das, was hat denn der? Und da kam immer wieder irgendeine Diskussion. Ja? Wichtig ist, Mund zu, dann nicht mehr sagen. Dem eine Gelegenheit geben, das Gehörte zu verinnerlichen. Und wenn er ein paar Jahre nichts sagt, das macht nichts. Es kommt der Zeitpunkt. Du wirst sehen, der Heilige Geist erinnert plötzlich diese Person. Denk an die Predigt heute. Da war doch mal, ich erzähle euch eine Geschichte. Es war ganz zu Anfang meiner Dienstzeit als Prediger, kam ich in die neue Gemeinde, da bei Stuttgarter Ecke, und ich sollte eine Jugendstunde halten. Was alles passieren kann. Und die wünschen sich das Thema Partnerschaft und Liebe, Beziehung, Sex und so weiter. Wow, dachte ich mir, das ist in der heutigen Zeit ein spannendes Thema. Die könnten dich fast mit Haut und Haaren auffressen, wenn du nicht nach ihrer Meinung argumentierst. Und ich dachte mir, lieber Gott, klare biblische Botschaft, so liebevoll wie nur möglich. Dann habe ich eine Jugendstunde gehalten. Nach der Stunde, eine Stunde hat sie genau gedauert. Nefzat Alchi war weg. Ich wollte mich nicht auffressen lassen. Ja? Und da war ein befreundetes Ehepaar da. Und ich habe da auch ganz kurz meine Geschichte erzählt, dass ich Moslem war und dass ich mich sehr gewundert habe, dass Christen keine moralische, familiäre, gute Haltung haben. Ja, aber biblisch ist es so. Ich habe das nur einfließen lassen. Ich bin Christ geworden und so. Dann ist ein Ehepaar, junges Ehepaar, nach Hause gegangen und sie waren kein Glied der Gemeinde. Waren nur Gäste, ich wusste es nicht. Und die haben sich aufgeregt. Dieser komische Typ. Da haben sie gesagt, der erzählt ja Sachen, die 100 Jahre alt sind. So, Partnerschaft beginnt mit der Ehe und so weiter, richtig. Und Sex gehört in die Ehe rein und. Sie haben sich richtig aufgeregt, so richtig aufgeregt. Und es verging keine Mahlzeit, wo sie nicht über mich geschimpft haben. Wirklich, das haben sie mir hinterher erzählt. Und sie waren keine Adventisten, nur Gäste. Einfach so, Freunde haben eingeladen. Ne? Ach, komm doch mal. Ne? Und dann haben sie gesagt, sagt das dieser Verrückte, nur weil er ein Moslem war und jetzt Christ geworden ist? Oder sagen das die anderen, adventistischen Pfarrer oder Pastoren auch. Dann haben sie einen Kontakt aufgemacht zu einem guten Freund von mir, wo habe ich aber alles hinterher erfahren. Der war in drei oder ein bisschen weiter weg, Nachbarbezirk, war er Prediger. Und er erzählt ihnen das Gleiche. Und dann sagten sie, jetzt spinnen die total, die Adventisten. Ja? Im 21. Jahrhundert sowas Blödsinniges zu sagen. Ja? Im 21. Jahrhundert. Und dann waren, glaube ich, 4, 5 Jahre vergangen. Und ich war bei einer Konferenz, war das 95 oder 96, weiß ich nicht, in Stuttgart. Hatte ich so einen Stand, so einen Missionsstand mit so Islam, Moslem-Material und so. Habe so meine Sachen den Leuten erklärt und alles. Und dann kommt so ein nettes Ehepaar von vorne. Haben sie, hallo Neftzot, sagen sie dann. So, was ist hier los? Ja? Wow, ich kenne die nicht. Ne? Strahlend zu zwei Leute da. Und dann sagen sie so, wir sind verheiratet. Und wir sind Adventisten. Und dann so gesagt, gell? Ich, ja. Könnt ihr mir helfen irgendwie? Ja, damals, vor 4, 5 Jahren, dass die Jugendstudie gehalten, wir dachten, der spinnt, der Typ, ja. Boah, kann man doch nicht sagen, ne. Und die haben das eben aufgenommen, natürlich das Thema, aber auch mein Zeugnis und so, das hat sie aufgewühlt, ja. Und dann haben sie es aufgegriffen dann später und hat Gott ihr Herz berührt. Ich weiß, dass das Zeugnis Macht ist, das weiß ich. Und ich möchte euch herzlich einladen. Geht in euren Treffen, was ich euch nachher sagen werde, geht das immer wieder durch. Findet eure Geschichte. Gott will, dass ihr seine Zeugen seid, um Zeugnis zu geben, damit Menschen die Wohltaten dessen hören, der dein Leben verändert hat. Fangt damit an, in Jerusalem. Ja? Das war jetzt mal 1, 2, 3 Beispiele, dass ihr ein bisschen ein Gefühl bekommt. Geht in die Kürze, so je kürzer, desto besser. Und meine kürzeste Version ist, ich war Moslem, habe liebe Menschen getroffen, Christen, gläubige Menschen, durch die habe ich Jesus kennengelernt, jetzt bin ich Christ. 5, 6 Sekunden. So kurz wie möglich. Aber wenn es 10, 15, 20 Sekunden ist, auch kein Problem. Aber dann erzählt mal, testet das mal. Und dann sagt mal nichts. Dann passt mal auf, was da passiert. Ja? Nutzt diese Möglichkeit. Ich verlasse jetzt diesen praktischen Bereich jetzt mit der Geschichte. Kommt dann zu einer EG-Stunde. Zu einem praktischen Hinweis an euch. Wieso erzählen wir uns diese Geschichten nicht mehr? Manche trauen sich das nicht von vorne zu erzählen, weil sie sagen, ja, was werden die Leute denn sagen? Ja. Aber ich kann euch ermutigen, erzählt euch eure Geschichten. Und wir haben eine EGE-Stunde eingeführt und das über viele Jahre auch getestet in verschiedenen Gemeinden. EGE-Stunde bedeutet Erfahrung, Gebets- und Erweckungsstunde. Und diese Erfahrung, Gebets- und Erweckungsstunde dauert wirklich nur eine Stunde. Nicht mehr. Vielleicht 1 Stunde 15. Aber bitte dann aufhören. Weil die Leute in den Gemeinden, wenn sie nicht kommen, haben Angst vor never-ending stories. Dann sitzen sie rum und sagen, Mensch, hört das jetzt überhaupt nicht mehr auf? Ja, jetzt geht es immer noch weiter. Es ist so, als würde einer ein Flugzeug hochbringen. Dauernd kreisen, dann sitzen die alle unten und sagen, Mensch, lande doch endlich mal. Und der zieht immer noch seine Kreise. Manche Stunden Nachmittag sind so, ich hoffe, dieses ist nicht so, ja. Aber der sagt, Mensch, lande doch endlich mal. Und die landen nicht. Und dann merken sie, der macht einen Ansatz, der will landen. Und sie sagen, oh, jetzt können wir uns fertig machen. Und dann zieht er wieder hoch. Und so darf das nicht enden. Das frustriert Menschen. Und Ellen White schreibt so viel. Ich werde euch vielleicht 1, 2 Zitate zeigen nur. Dass wir unsere Stunden knapp und bündig und anziehend und lebendig gestalten sollen. Und gerade jetzt um die Sommerzeit, Wenn es dann schön warm wird und wir sind dann ab 2 Uhr zusammen, bis 3 Uhr vielleicht, Viertel nach 3, wissen die Leute nicht, wie lange dauert das wirklich? Da haben sie Angst, der ganze Tag ist kaputt. Und wenn es nur bis 3 oder Viertel nach 3 dauert, wissen sie, ich habe noch Nachmittag und am Abend noch Zeit. Das ist ganz wichtig, das ist wirklich 100-fach probiert. Ich kann euch sagen, EGE-Stunde. Und in dieser Gebetsstunde, Erfahrungsstunde, Erweckungsstunde sitzt man ganz locker so zusammen, im Kreis vielleicht, beginnt mit einem Gebet oder einem Lied, ist egal. Und dann macht man spontan entweder eine Erfahrung erzählen, die Geschichte sollte man erzählen, bitte, ja? Ein Anliegen, ein Text wird gelesen, was einem angesprochen hat, oder jemand sagt, oh, das Lied möchte ich jetzt gerne singen. Keine Reihenfolge. Überhaupt nicht. Einfach locker lose. Da habt ihr die Möglichkeit, eben spontan in einer Stunde eine geistliche Begegnung zu erleben. Und ich garantiere euch, ihr werdet sie erleben. Und danach, wenn ihr merkt, so circa eine Stunde, Viertelstunde davor, dass die Stunde bald voll ist, dann geht ihr in kleine Gebetsgruppen. 2, 3, 4 Leute, macht mehr als möglich, also nicht nur eine Gruppe machen, ja, sondern wirklich mehrere Leute machen. Ganz, 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 ganz simpel. Und jetzt kommt der Hammer. Manche Leute haben Gebetsversammlungen satt. Ich habe das mal untersucht, warum? Es ist interessant, die Argumente zu hören. Da sagen die, da betet ja einer alles. Da möchte ich doch gar nichts mehr sagen. Am liebsten Amen und wir gehen nach Hause. Und dann betet der Zweite alles und der Dritte alles. Oh Mama mia. Und so soll es nicht sein. Und deshalb haben wir in unseren Gebetsstunden eingeführt, eben die Killer ausschalten. Nur ein Anliegen. Kurz und bündig und knackig. Und hinterher Amen sagen. Ja, der weiß ja nicht, hast du jetzt einen Verschlucker? Hast du jetzt noch Luft? Oder was ist jetzt, ja? Sag doch Amen. Ich weiß, das Familiengebet ist eine nette Geschichte. Dann schweigt jeder. Was ist jetzt? Ist doch besser. Sagt Amen. Und dann sagt vielleicht der andere auch noch dazwischen Amen. Oh, das Gebet gefällt mir. Und sobald Amen gesagt ist, dann soll der Nächste loslegen mit einem Anliegen. Und dann melde dich nochmal vielleicht, oder? Für ein anderes Anliegen. Und so bleibt wirklich ganz einfach probiert und getestet. Gebetsgemeinschaft lebendig. Und nicht einer betet alles und alle sagen hinterher Amen. Das ist ja Unsinn. Wir wollen ja mehr Beteiligung haben. Das kann auch jeder mitmachen. Schafft euch eine Plattform, wo ihr einmal im Monat oder alle 2 Wochen, aber mindestens einmal im Monat, das muss ja nicht jede Woche sein, manche Gemeinden machen das jede Woche. Okay. Weil die sagen, eine Stunde, das kriegen wir hin, Potluck, und dann geht's essen und Gebetsgemeinschaft, ja, das kriegen wir hin. Okay, andere sagen alle 2 Wochen, andere sagen jeden ersten des Monats, aber einmal im Monat sollte es sein, weil die Zeitspanne zu weit wird dann, wegen der Erinnerung, ja. Und dann macht ihr eine Gebetsgemeinschaft, eine Gebetsstunde, eine EGE-Stunde, eine Erfahrungs-, Gebets- und Erweckungsstunde, und ich prophezeie euch, es wird euch erwecken. Wer den genauen Ablauf nochmal haben will, wie man es machen könnte, ich habe es beim Christoph Giesing dagelassen, dieses Dokument PDF, eine EGE-Stunde, wie man sie aufbaut und was das ist, könnt ihr euch nehmen, tut das. Aber achtet immer darauf, dass nach dem Potluck, verbindet es immer mit dem Essen, mit dem sozialen Komponente, dass ihr nach dem Potluck sehr bald beginnt, 2 Uhr zum Beispiel würde ich euch empfehlen, ihr habt 9 Uhr Gottesdienst, und wirklich maximal 3 Uhr oder 3:15 und offiziell abschließt. Und dann kann man es so machen, dass wenn jetzt 4, 5, 6 Gruppen sind und die in Gebetsgemeinschaften sind und Gebete sprechen, kurz und knackig ein Anliegen, sich immer wieder öfters melden, dass nach einer Zeit du nichts mehr hörst, dann sagt einer laut Amen. Das habe ich beschrieben in dem Dokument. Und dann könnt ihr diese Gebetsstunde mit einem Lied oder 2 Liedern beenden. Das war's. Ich garantiere euch, das wird den Leuten in Erinnerung bleiben, weil das kurz und bündig und knackig und konkret ist. Das meint Ellen White. Mit attraktiven
Versammlungen durchführen, gerade Gebetsstunde. Erfahrung, Gebetserwirkungsstunde. Jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt. Also ich schmeiß euch jetzt die praktischen Punkte einfach so dahin. Erlaubt mir, dass ich das mache, ja. Weil es wäre eine Stunde allein für sich, das hier und das letzte und das vorletzte auch. Wären einige eineinhalb Stunden nur für sich, über das Thema tief nachzudenken. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, deshalb schmeiße ich das nur rein. Evangelistische Gottesdienste. Ihr Lieben, ich habe viele Evangelisationen gemacht, Vortragsreihen bei Jugendlichen, bei Pfadfindern, mit Gemeinden. Ich war oft der Sprecher, wir haben ganze Sachen gehalten, Serien gehalten. Ich kann euch eins sagen, die Zeit der Blog-Evangelisationen ist fast vorbei. Wir wenden sehr viel Energie auf. Und alle sind so froh, endlich ist das vorbei, meine Güte. Und boah, jedes Mal reinfahren, vorbereiten, boah, nervige Geschichte, oder? Wir sind alle irgendwie frustriert. Und das jedes Jahr ein, zwei Mal, boah, die jagen dich raus. Ja? Ich, wenn ich so drüber nachgedacht hatte, habe ich festgestellt, warum nicht jeder Sabbat eine Evangelisation? Wie es bei den Pionieren der Fall war. Warum nicht? Warum nicht jeder Sabbat Evangelisation? Sobald ich das durchdenke und das ein Prozess, wo die Gemeinde etwa ein Jahr braucht, halbes Jahr bis ein Jahr, bis sie diesen Gedanken verinnerlicht. Und ich bin so wie ein steter Tropfen, holt den Stein, seid froh, dass ich nicht bei euch Prediger bin. Würden die Leute Nöte kriegen. Ja? Immer wieder würde ich versuchen, euch klarzumachen, jede Woche ist Evangelisation, jede Woche. Wir haben so wunderbare Elemente. Und das ist für die Leute angenehm, als nur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Sachen hintereinander, 4, 5 Mal in der Woche. Boah, da kriegst du ja Probleme. Aber sobald wir uns vorstellen, was bedeutet evangelistische, lebensnah, anwendbare Gottesdienste, glaubt mir, geht mal diesen Denkprozess mal durch. Ihr werdet zu wichtigen Punkten kommen. Ich kann euch ein paar nennen. Aber es ist auch gut, dass ihr das selber auch in diesem Prozess entdeckt. Ja? Killersysteme und Killerelemente abschalten. Man kann über jedes Thema reden. Manche Leute sagen, boah, evangelistisch, lebensnah, dann können wir über manche Themen nicht reden. Wir wollen auch über Mahlzeichen des Tieres reden und das kleine Horn und so weiter. Natürlich kannst du das. Wer sagt dir, dass du das nicht kannst? Aber mach es evangelistisch, lebensnah. Anwendbar fürs Leben. Es muss was mit meinem Leben zu tun haben. Es muss umsetzbar sein. Sonst macht das keinen Sinn. Wollen wir uns irgendwie theologisch im Club unterhalten oder was? So, wir reden mal hier akademisch oder was? Es geht doch etwas mitzunehmen für unser Leben und für das Leben der Leute, die kommen. Und man könnte es zum Beispiel vorher ankündigen. Was wären vielleicht, mal ein paar Sachen durchdacht, so in dem Prozess, ihr könnt aber diesen Prozess selber lostreten. Es sind viele Dinge, die wir jetzt hier erwähnen, aber ihr müsst sie durchdenken und gucken, ob es machbar ist. Aber ist es überall eigentlich machbar? Was wären Killerelemente gegen evangelistisch lebensnah anwendbare Gottesdienste? Müssen wir jetzt Rockkonzerte machen hier? Meint es das? Vergiss es, das meint es nicht. Unverständliche Worte, die Sprache Kanaans abschalten. Sobald du evangelistisch wirst, sobald du das denkst, sobald du dir vorstellst, wenn ich einen öffentlichen Vortrag mache, dann ändere ich alles auf den Vortrag hin. Ich werde nicht seicht, ich gehe anders in die Tiefe. Ich kann doch anders in die Tiefe gehen. Und wenn ich jetzt gewisse Begriffe gar nicht verwende, was die Leute gar nicht verstehen können. Das wäre ein Punkt. Lange Gebete, wo du meinst, ist das jetzt eine Predigt oder was? Problematisch. Ja? Ich sage euch noch etwas, was wir herausgefunden haben. Wenn Geld im Mittelpunkt steht, sammeln, da gibt es ja diese tollen Witze bei der Titanic. Ne? Ist ein Adventist, Methodist und Baptist. Woran, man sieht das nicht, woran erkennt man eine Adventistin?
Der sagt noch, das Boot geht unter. Was wird er sagen? Lass uns noch einmal sammeln. Die Leute, die kommen, Gott schickt manchmal nicht, ihr könnt Zitate lesen, wir können noch anschauen, wo Gott sagt, Gott möchte Menschen in die Gemeinde schicken. Er sagt, nein, geht lieber nicht rein, wartet noch ein bisschen. Die sind noch nicht so weit. Ja? Nicht die Menschen, die Gemeinde ist noch nicht so weit. Weil zu viel Verkehrtes im Mittelpunkt steht. Dann haben wir, das muss man als falsch nicht sagen, aber dann haben wir gesagt, okay, dieses ständige Sammeln, Sammeln, Sammeln. Wir sammeln in der Mitte nur einmal, knackig und gut. Und dann tun wir nach einem Schlüssel verteilen. Und es geht gut. Boah, die Kritiker, boah, es wird zu wenig Geld kommen und so, was zu sehen. Was war das Ergebnis? Immer mehr drin als vorher. Das ist nur Angst. Ja? Ein paar Killer-Elemente abschalten. Aber jetzt könnt ihr mal in die Sabbatschule gehen. Geht mal, jetzt wird es mal konkreter. Ich werde richtig systematisch durchdenken. Sind unsere Sabbatschulen evangelistisch, lebensnah anwendbar? Kommen wir zusammen und sagen, boah, diskutieren wir, ich bin nicht deiner Meinung. Und dann fliegen die Fetzen. Die Sabbatschule war ganz zu Anfang, waren Bibelstudium-Elemente. Wir haben in die Bibel reingeguckt, aufgemacht, analysiert, angewendet. Ist sie das heute noch? Ist es manchmal nicht eine Disputationsstunde? Das muss man durchdenken. Wenn man evangelistisch lebensnah sein möchte, muss man gewisse Dinge vertiefen, nicht Rocky Poppy, das meine ich nicht, sondern vertiefen. Die Predigten zum Beispiel. Und ich sage jedem Prediger, der zu mir kommt, auch wenn es mir manchmal peinlich ist, so als Schubladenhopser, ne, sozusagen, auch wenn es ältere Leute sind, sage ich, bitte, lieber Bruder, egal ob du Vorsteher warst oder Abteilungsleiter, wir haben in der Gemeinde einen Beschluss gefasst, wir wollen etwas probieren. Was ganz Verrücktes. Ein Jahr lang Evangelisation, jede Woche. Bitte, evangelistisch, lebensnah, anwendbar, predige. Wie macht man das? Vielleicht sagen manche, aber in der Regel wundern sich. Du, willst du mir was sagen? Ne? So nach dem Motto. Ja, probier es mal, das ist unser Beschluss in der Gemeinde. Wir wollen Menschen einladen, Gäste, ja, werden Gästefremde, ja, es werden Gästefremde kommen. Ah ja, dann weiß ich Bescheid. Ja? Dann wird man auf einmal evangelistisch, komischerweise. Dann wird man gewisse Sachen sagen oder nicht sagen. Und dann kann man das eben auch ankündigen. Dann nicht? Und Gott wird Leute schicken. Er wird sie schicken. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Und diese Hand wird nicht verbrennen. Das Problem sind nicht die Leute alleine, ihr Lieben. Manchmal sind wir das Problem. Weil wir sie nicht abholen. Du brauchst nicht glauben, dass evangelistisch oberflächlich wäre. Überhaupt nicht. Geht total in die Tiefe. Evangelistisch. Jesus war einfach, aber er ging in die Tiefe. Er war evangelistisch pur. Und da müsst ihr das mal so ein bisschen durchdenken. Missionsberichte zum Beispiel. Durchdenkt das mal ein bisschen. Oh, irgendwann, da in Honolulu war was. Ich sage euch mal was. Eines Tages sitze ich in der Gemeinde, dann höre ich einen Missionsbericht. Und ich denke, ich höre nicht recht. Ali, ein muslimischer Junge, in der Türkei geboren, in Deutschland aufgewachsen, war auf einer Hochzeit. Hat dann über die Hochzeit die Liebe Gottes kennengelernt. Und dann arbeitet er sogar als Prediger. Dann haben sie meine Geschichte erzählt. Dann habe ich recherchiert. Da hat ein französischer Freund meine Predigt oder Geschichte an die Generalkonferenz geschickt und die haben daraus einen Ali gemacht. Man muss nur den C weglassen, nicht Alci. C weg ist Ali, ne? Und dann habe ich meine Geschichte gehört und ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich habe erstmal gesagt, oh, Ali super, Ali, Alci. Dann war ich das. Manche Geschichten können so weit weg sein. Die sind viele Leute, was erzählt er denn da? Honolulu? Ich bin auch Honolulu, ja? Dann erzählt etwas aus eurem Leben hier. Wir haben einen verrückten Test gemacht. Ich weiß, es sind Dinge, ich hoffe, ich fordere die Leute nicht heraus, ja? Wir haben einfach ein, zwei Leute ihre Geschichte von vorne als Missionsbericht erzählen lassen. Glaubt ihr, das ist angekommen? Unglaublich.
teils sind deine, du, ich wusste es gar nicht von dir. Das, wow, finde ich stark und so weiter. Kann man auch mal 3 Minuten erzählen, muss ja nicht 15 Sekunden sein. So sagen dir, was ist jetzt los, 15 Sekunden. Kann auch 3, 4 Minuten sein. Aber nimm doch mal Erfahrungsberichte aus dem Hier und Jetzt. Eine Not, eine Herausforderung, Gebetsgemeinschaft für eine Person als Geschichte erzählen. Die Leute merken, boah, das hat mit uns was hier zu tun, ja? Evangelistisch, lebensnah. Warum soll der liebe Gott uns Menschen schicken, wenn wir, ich sag das mal lieber nicht, ja? Wir müssen evangelistisch, lebensnah anwendbar sein, dann wird Gott die Menschen schicken. Denkt kreativ, ja? Kreativ, ihr werdet sehen, ihr werdet Ideen entwickeln, die ganz gut sind. Und wenn ihr noch ein paar Ideen braucht, ich schicke euch diese Ideen, wie wir sie getestet und praktiziert haben. Das sind keine großen Dinge, da kriegt keiner Hämorrhoiden, das funktioniert. Darauf kann man sich einlassen. Mal testen, ein Jahr, und dann ziehen wir Bilanz. Ja? Also, kann man auch vorher ankündigen, die Predigten. Und das kann man natürlich in die Netzwerke kommunizieren. Denn wenn man natürlich jetzt hat, zum Beispiel, wir haben das getestet, wir haben gesagt, jetzt spreche ich über ein Thema, warum gibt es so viele Religionen? Als Beispiel, nur ein Beispiel. In unseren Netzwerken überall kommuniziert, hey, komm, Verwandte, Bekannte, da ist einer da, dieser Türke da, ne? Der erzählt über Religion, warum gibt es so viele Religionen? Das nächste Mal, warum gibt es so viele christliche Kirchen? Das sind ja Fragen, die ich mir gestellt habe. Das kann man wunderbar evangelistisch aufarbeiten. Da sind Leute gekommen, Gäste. Unglaublich. Da kann man die Netzwerke auch führen und ständig einladen zu solchen Veranstaltungen. Ich überlege mal, wenn jeder Sabbat Evangelisation wäre, wäre das nicht eine tolle Sache? Jeder Sabbat Evangelisation. Wow, sage ich euch. Das macht mich ganz nervös, ja. Weil ich Potenziale sehe, die Leute sehe, das Potenzial, was die Gemeinde hat, wenn man ständig rein in einlädt und so weiter. Obwohl sie, also die Gottesdienste, mit der größten Feierlichkeit und Ehrfurcht durchzuführen sind, sollten sie doch auch so freudevoll wie möglich sein. Sie sollten nicht so in die Länge gezogen werden, dass sie ermüdend wirken. Denn der Eindruck, der dadurch auf die Gemüter der Jugend vor allem ausgeübt wird, führt dahin, dass sie Religion mit allem zusammenbringen, was trocken und langweilig ist. Das ist nicht evangelistisch. Ja? Wir müssen schon überlegen, wie wir es machen können. Lebensnah, evangelistisch. Und jetzt komme ich noch ganz zu einem ganz kurzen Punkt. Um das ein bisschen abzurunden, mein Flugzeug allmählich jetzt zu landen. Sonst sagt ihr auch noch, der landet wohl gar nicht mehr. Ne? Jetzt habt ihr sehr viele Sachen gehört. Und jetzt könntet ihr sagen, ich habe dennoch Angst. Ja? Gott direkt sagen, was ihr empfindet. Macht das. Wisst ihr, warum ich das euch so sage? Weil ich das genau gemacht habe. Ist es das, was ich gemacht habe? Ich habe, lieber Gott, ich habe Angst. Also dann das erste Mal sagt jetzt, man mich fragt jetzt, könntest du mal eine Predigt halten? Was weiß ich, vor 25 Jahren oder wann das war. Ich dachte, ich krieg's nicht. Ich habe Angst. Ich habe es ihm gesagt. Sag ihm, was du empfindest. Gott will uns nicht quälen. Mach es dir bewusst. Wirklich nicht. Er ist kein Despot. Er ist wunderbar. Und tu das, was du tun kannst. Gott sagt, fang damit an, was du tun kannst. Ne? Fang mal mit dem Bekannten an. Dann kann er dich immer noch zum Unbekannten weiterführen. Oder? Ist das nicht schön? Das macht man doch in der Erziehung auch so. Sagt man zum Kind, du, ich bin hinten mit meiner Hand. Okay, Papa, ja, nicht los. Ja, ja, ich bin, ja, mach mal. Ne? Dann fährst du ein paar Mal hin und dann sagst du, hältst du noch? Also ich habe mich los, wirklich, wieder, muss gleich festhalten. Und sobald es dann sicher geht, du brauchst nicht mehr festhalten, du kannst loslassen. Ne? Und so führt Gott uns auch so systematisch weiter, dass uns das Gefühl gibt der Sicherheit. Er wird uns niemals im Stich lassen. Wenn er sagt, ich bin bei euch aller Tage, bis an der Weltende, dann wird er da sein, er wird uns stützen, er wird uns helfen, dass wir vorankommen. Aber das Beste ist, sei ehrlich. Sag, ich habe Angst, wenn ich dran denke. Ja? das mag er. Oh, da glüht sein Vaterherz und sagt, oh ja, wie kann ich jetzt dir helfen? Weißt du, ich mache das jetzt ein bisschen ganz anders. Ja? Er sagt, lieber Gott, ich kann kein Zeugnis geben, wie soll ich das machen? Dann wird er wahrscheinlich sagen, hat er bei mir auch so gemacht, okay, dann schicke ich dir mal jemanden, der fragt mal was. Hilft er dir? Wir müssen mit Gott zusammenarbeiten. Wirklich Zusammenarbeit mit Gott. Wenn wir nicht mit ihm zusammenarbeiten, dann ist alles, was wir tun, nur Technik, Management und coole Art. Und so, boah. Ne? Aber wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, das ist Abenteuer. Weil er hat den Auftrag gegeben. Jetzt passt mal auf, was Ellen White dazu schreibt. Nächsten Zitaten. Diejenigen, welche die geistliche Verantwortung für die Gemeinde tragen, sollten sich Mittel überlegen, um jedem Gemeindeglied die Gelegenheit zu geben, sich aktiv am Werk Gottes zu beteiligen. Und jeder hat Netzwerk, jeder kann das, ja? Jeder gesunde Christ hat die Aufgabe, Gott mit allen seinen Kräften zu dienen, um Menschen für Christus zu gewinnen. Geldspenden sind kein Ersatz für persönliche Arbeit. Der menschliche Wille, und das ist ein wunderschöner Zitat, wunderschönes Zitat, der menschliche Wille wird in der Zusammenarbeit mit Gott allmächtig. Und das gefällt mir, weil es biblisch nämlich ist. Gott lässt mich nicht im Stich, wenn ich mit ihm zusammenarbeite. Die gleiche Vollmacht steht dir zur Verfügung wie auch mir. Ist das nicht schön? Wem der Herr einen Auftrag gibt, dem schenkt er auch die Kraft dazu, ihn auszuführen. So enthält jede Aufgabe zugleich auch die Befähigung dafür. Ihr Lieben, das ist eine Verheißung. Gott wird von dir niemals etwas verlangen, was du nicht kannst. Und wenn er was von dir verlangt, jetzt probieren wir es auf, das wissen, was meinst du, dann ist er da. Er wird helfen. Das ist sein Versprechen. Okay? Ich glaube, das ist das letzte Zitat. Ah, eins habe ich noch. Oh, ich hab euch eine ganz lustige Geschichte. Ja, muss ich mal wegtun. Ihr Lieben, das, was wir jetzt anschauen werden, ist eine süße Anekdote. Nimmt es ein bisschen so als humorvollen Hinweis. Bitte. Ja? So als Inspiration. Die Geschichte hat mir so gut gefallen. Die habe ich mal hier aufgenommen. Und ich hoffe, sie gefällt euch auch. Ich möchte mal in aller Ruhe durchlesen. Hans Jeder, Fritz Jedermann, Peter Irgendwer und Thomas Niemand waren Nachbarn. Sie gehörten alle zu der gleichen Kirche, aber selten sah man sie zusammen in der Gemeinde. Jedermann ging am Sabbat gerne zum Fischen oder besuchte seine Freunde und ruhte einfach zu Hause. Jeder wollte eigentlich immer in die Gemeinde gehen. Er hatte aber Angst, irgendwer würde ihn schief ansehen. Und so ging niemand in die Gemeinde. Niemand war der eigentlich echte Christ von den Vieren. Niemand leitete den Gottesdienst. Niemand machte die Besuche. Niemand reinigte die Gemeinde. Niemand organisierte die Missionsarbeit. Einmal wurde ein Lehrer für den Religionsunterricht gebraucht. Jedermann dachte, irgendwer sollte das machen. Wisst ihr, wer es letzten machte? Ja, richtig, niemand machte es. Eines Tages kam ein Nachbar, ein Fünfter, ein Ungläubiger, und er wohnte unter ihnen. Und jeder dachte, irgendwer sollte sich um ihn kümmern. Irgendwer wiederum sagte sich, jedermann sollte ihn besuchen. Jetzt wisst ihr schon, was passierte. Niemand brachte ihn letztlich zu Christus. Eine kleine Anekdote. Ja? Das soll nicht passieren, ihr Lieben. Das ist so etwas zum Schmunzeln, aber auch ein Gedanke steckt da drin, Gott kann dich gebrauchen, wenn du dich gebrauchen lässt. Er kann es, er will es sogar. Und jetzt haben wir Gelegenheit, vielleicht nach diesen praktischen Inputs, die ich euch gegeben habe in Crash-Version, vielleicht habt ihr Fragen noch, die ihr stellen wollt. Bitte?
Ja, ich habe eine Frage, wenn jetzt Gäste in die Gemeinde kommen am Sabbat, wie man sich am besten verhält.
Jawohl. Also eine sehr praktische Frage. Wie sollen wir uns mit Gästen, die in die Gemeinde kommen, verhalten? Wir haben etwas getestet in mehreren Gemeinden und das war sehr, sehr eindrücklich.
Wenn Gäste in die Gemeinde kamen oder ihr woanders Gäste wart und niemand hat euch angesprochen, wie habt ihr euch gefühlt? Komisch, ne? Was ist denn hier los? Und wir haben etwas ganz Verrücktes ausprobiert. Wir haben gesagt, jeder Gast, der kommt, den versuchen wir 3 bis 5 Mal zu vernetzen. So, wenn ein Gast in die Gemeinde kommt und ich spreche ihn zum Beispiel an und sage, ja, hallo, ich grüße dich, jemand hat gewagt, vielleicht Kontakt aufzunehmen. Wenn du zum Beispiel vorbeigehen würdest, Herr Doris, dann würde ich sagen, guck mal, Sepp, guck mal, oder Herr sowieso, schön, dass Sie da, das ist unsere Gemeindeleiter, als Beispiel jetzt, ja, Gemeindeleiterin, und dann mache ich dich bekannt. Entweder mache ich dann nochmal mit jemandem bekannt oder du sagst, ja, du, schön, dass Sie da sind und so weiter. Und dann machst du mit jemand anders noch bekannt, entweder ich oder du. Das heißt, die Idee ist 3 bis 5 Mal vernetzen. Das ist nichts Großes, hat aber eine unglaubliche Wirkung. Das sind die kleinen Schritte, die uns zum Erfolg führen. Nicht, jetzt hat er eine Person gesehen, ist er fast ohnmächtig geworden, hat ein Autogramm verlangt und so weiter. Oh, jetzt kommt er wieder. Unsinn. Ja? Das ist nicht das Geheimnis. Das Geheimnis ist die Vernetzung. Denn wenn dann diese Person das nächste Mal wiederkommt, als Beispiel jetzt in unserem Fall, und du sagst Hallo, dann wird diese Person Hallo zurückwinken, weil sie sich wohlfühlt. Das heißt, durch diese 3 bis 5 Mal Vernetzung als Fremder entsteht ein Angenommensein in der Gemeinde. Das haben wir wirklich getestet. Und andere haben auch diese Tests auch ein bisschen mitgekriegt, was da für ein Resultat rausgekommen ist. Das sind nicht die großen Megadinger. Das sind ganz einfache zwischenmenschliche Elemente. 3 bis 5 Mal vernetzen. Tut das und ihr werdet sehen, es wird den Menschen gut gehen.
Ganz kurz was erzählen. Ich hatte zu Besuch 2 Neffen und sie sind nicht in der Gemeinde, keine Christen. Und ich habe schon vorher meinen Kolleginnen in der Division und auch Freunde, sie kommen, bitte geh auf sie zu, hab keine Angst. Und das haben sie auch gemacht. Und das Echo war so gut. Die Jungs haben sich wohlgefühlt, das war echt. Weil ich habe gesagt, Achtung, nicht, dass sie das merken, dass das... und das war wirklich sehr wohlgefühlt in der Gemeinde.
Genau. Es ist ein kleiner oder großer Schritt, aber dieser Schritt ist in der Wirkung unglaublich, unbeschreiblich. Das ist das Geheimnis der Vernetzung. Ist enorm wichtig. Eine Erklärung, Doris, das war eine Antwort. Eine zweite Antwort ist, wenn Leute kommen und man fragt sie, wie geht es denn so, ja, haben manche Adventisten einfach ein Problem. Weil sie stellen diese Frage und sie hören nicht zu. Ja, und dann, wo ist der und so, ne? Man beachtet den Menschen gar nicht. Und gerade Fremde, bei denen wirkt es noch aggressiver. Wir müssen lernen, zuzuhören. Wirklich. Habt ihr bestimmt schon mal erlebt. Ihr könnt es mal testen. Kommt jemand zu dir und sagt, wie geht's denn dir und so? Ach, willst du anfangen? Ach, wie geht's denn dir? Hallo und da, und da, und so. Ja, sind wir auf dem Jahrmarkt oder was? Ja? Das geht nicht. Und Fremde empfinden das noch krasser. Wir haben noch einen Toleranzpunkt noch. Sagen, hat das nicht so ernst gemeint. Aber die Fremden wissen das, die haben doch diese Toleranzebene nicht. Sagt, warum fragt er mich? Mhm. Oh, komische Leute, ja, heißt es dann. Ja? Zuhören. Und beim Zuhören, das ist die Macht des Zuhörens, ist, ich kriege eine Information. Und wenn ich eine Information kriege, jetzt vor der Person, ja, dann reagiert der Mensch und der Durchschnittsadventist immer mit intervenieren. Ist euch das mal aufgefallen? Du kriegst also eine Information, so macht man das nicht. Das würde ich so nicht machen. Da passiert was mit dem Kind. Passt du nicht auf. Ja? Stürzt gerade. Ne? Wir tun immer schnell intervenieren. Aber das ist nicht das Geheimnis des Zuhörens. Beim Zuhören passiert Folgendes. Wenn ich eine Information bekomme, dann reflektiere ich zuerst. Das müsst ihr euch merken. Das ist die Kunst des Zuhörens. Wirklich. Das könnt ihr auch zu Hause praktizieren. Ihr glaubt gar nicht, wie der andere sich angenommen fühlt. Zuhören, Information, reflektieren, ich werde erklären, was das ist, analysieren und dann intervenieren. Und wir manchmal schalten reflektieren und analysieren ab. Information, zuhören, reflektieren, analysieren, intervenieren. Was passiert da? Ein Beispiel. Ein Kind fällt runter, hat sich wehgetan, kommt zum Papa und sagt, ah, ich habe mir wehgetan. Und so. Papa sagt, interveniert, ne? Warum passt du nicht auf? Pass auf! Ne? Und so. Das Kind weint und schreit, fühlt sich nicht angenommen. Das gleiche Kind, Szenenwechsel, geht zur Mama. Man sagt dann, die Mama magische Hände oder was? Warum klappt es bei ihr so? Das gleiche Kind geht zur Mama. Oh, ich habe mir wehgetan. Was macht die Mama? Oh, hat das reflektiert. Ne? Oh, ja, und analysiert. Was ist da passiert? Ich bin abgestürzt. Meinst du, es geht schon. Was jetzt passiert? Beim Papa eine Katastrophe. Nicht alle Männer sind so, aber bei der Mama so. Weil die Frau intuitiv reflektiert hat. Versteht ihr? Und das würde auch unsere Atmosphäre innerhalb der Gemeinde unglaublich ändern, wenn wir reflektieren würden. Wenn jemand sagt, mir geht's nicht gut. Haben wir das Vertrauen, untereinander uns zu erzählen? Komisch, ne? Was ist los? Dann kann man das Gefühl bestärken. Also beim Zuhören und Reflektieren bestärkt man das Empfinden der Person. Mir geht's nicht gut. Dir geht's nicht gut. Dann meint man so, was macht man doch nicht. Aber natürlich macht man das. Weil es ein Reflektieren ist. Das würde manche Atmosphäre innerhalb der Gemeinde ändern. Auch in den Ehen. Ja? Wenn du als Mann nach Hause kommst oder umgekehrt, warum kommst du so spät? Ne? 11 Uhr, 12 Uhr. Ne? Und der Mann, stell dich nicht so an, ich arbeite schließlich. Und so, dann interveniert der Mann immer. Aber was wäre der richtige Weg? Oh, du hast dir Sorgen gemacht, mein Schatz. Hä? Ja, und ich habe mir Sorgen gemacht. Und wo warst du denn? Und so weiter. Hat dich beschäftigt, gell? Bekräftigen. Und dann muss ich sagen, du, weißt du, ich hatte eine längere Sitzung und so. Und okay. Und das in Zukunft, schau, dass du nicht so reagierst, nicht? Das tut ja auch dir weh. Das akzeptiert sie dann, weil ich reflektiert habe, ja? Es ist wichtig, immer zu reflektieren. Und da war eine Frau, die war Hebräischlehrerin, und als ich da in Bogenhofen in meiner Küche gekocht habe, kam sie, oh, sie hat ihr Leid mir erzählt, alles Mögliche. Und ich war am Kochen, ich habe Angst gehabt, dass ich die Suppe versalze. Und ja, und so rühren und dann würzen. Ich habe immer in den 2 Stunden wirklich, ja, was du nicht sagst. Ne, und so. Ich habe sie nur reflektiert. Nach 2 Stunden sagte sie zu mir, Neff sagt, mit dir kann man so gut reden. Ich habe doch gar nichts gesagt. Weil ich reflektiert habe. Es ist uns doch menschlich so, dass wir reflektiert verstanden werden wollen. Und das ist auch wichtig, dass wenn jemand erzählt, dass wir wirklich zuhören auch. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt. Eigentlich könnte man meinen, das ist einmal eins des Menschlichseins, aber wir vergessen es manchmal. Ja? Also vernetzen, wirklich zuhören, bekräftigen und alles Gute wünschen und sofort versuchen zu vernetzen mit den Leuten. Aber du hast es bestätigt eigentlich, dass dieses Vernetzen eine sehr gute Atmosphäre schafft. Jeder Prediger, der den Bezirk wechselt, hat 5 bis 10 Mal schneller Beziehung zu den Gemeindegliedern, wenn er sich vernetzt. 5 bis 10 Mal schneller. Er ist schneller intus im Geschehen. Ja? Also ist ein neues Gebiet, neue Menschen. Das Geheimnis ist Vernetzen. Sich vernetzen, zuhören, und das geht viel schneller, dass du drin bist. Und das geht auch euch bestimmt so, wenn ihr woanders mal seid. Ja? Sofort vernetzen. Okay. Habt ihr noch eine Frage, ihr Lieben? Bitte, da ist noch eine Frage.
Du wolltest uns noch Tipps geben bezüglich unserem Einsatz und dem Besuch der Leute aus dem Schöpfungsbild.
Ja. Ihr habt also eine Liste von Leuten, ich glaube mal 60, 70 Leute, die wollt ihr die wollt ihr besuchen. Und wichtig ist, dass man jetzt effektiv sie einlädt. Ne? Ihr müsst immer gucken, ob es eine Bezugsperson gibt. Also bei uns zum Beispiel in Wiel hatten wir 650 Leute. Und von diesen 650 Leuten waren 520 Gäste. Das war enorm. Und jetzt passt auf. 80% aus den Netzwerken. Könnt ihr das vorstellen? Das heißt, die meisten Leute kamen durch persönliche Kontakte, Bekanntschaften zu uns. Das ist ein Phänomen. Am besten wäre, jetzt die Bezugspersonen zu finden. Wisst ihr warum? Weil ihr das Eis nicht aufbrechen braucht und das Wasser nicht aufwärmen braucht und die Ansprache ist angenehmer. Jetzt wäre die Frage, diese 60, 70 Leute, aus welchem Bezugsfeld und Netzwerk kommen sie? Und wenn du welche gefunden hast, und auch wenn es nur 30 sind, dass du abdecken kannst, dann geh über die Bezugspersonen. Viel effektiver. Sonst musst du bei diesen 70 Leuten, wenn du es nicht machst und du bist nicht die Bezugsperson, wirst du das Eis aufbrechen müssen, das Wasser wärmen und dann das Angebot aussprechen, komm doch. Das ist schwer. Da hast du eine Quote von, ich möchte es fast gar nicht sagen, aber mach das trotzdem, ich ermutige das. Nicht, dass ihr meint hier, der Nefzat Alci sagt hier, mach das nicht. Puh, ich werde dich ja berühmt, im negativen Sinne, ja. Aber sucht, versteht ihr die Idee? Sucht die Bezugsperson. Kennt jemand diese Leute? Und lasst diese Leute ansprechen. Weil aufbrechen und Wasser aufwärmen wegfällt. Viel einfacher. Und dann, wenn noch ein bestimmter Bestand noch da ist, dann sich freundlich melden und sagen, Sie haben ja einen Schöpfungsfilm mitgekriegt und so, wie fanden Sie das und so, wir würden Sie nochmal für einen weiteren Vortrag einladen. Aber wenn Sie angekreuzt haben, nur über Erziehungsthemen einladen oder nur über Gesundheit einladen, bitte nur in diesen Bereichen einladen. Die Leute werden sich auf den Schlips getreten fühlen. Das haben wir erlebt. Also nicht so allgemein, oh, wow, einfach raus, irgendjemand kommt schon durch und so, ne? Nicht so machen. Wirklich, wenn Sie angekreuzt haben, Religion, geistliche Themen, hey, Sie haben angekreuzt geistliche Themen und so, wir würden Ihnen da ein geistliches Thema anbieten, findet gerade statt, oder ähnliches Thema und so weiter. Immer spezifisch auf die Ankreuzmentalität gehen, weil sonst habt ihr die Leute schneller verloren, als ihr denkt. Ja? Wäre das so? So als strategische Information. Ja? Und dann ist es natürlich auch, dann die Fähigkeit, das Eis aufzubrechen, das Wasser aufzuwärmen. Und dann würde ich mir vielleicht sogar einen, der mit den Leuten so zu tun hat, mit fremden Leuten, BE oder was, ne, zu Hilfe nehmen. Die können das dann oftmals einfacher. Die können dann helfen, weil die Frustrationspotenzial, wenn wir das nicht gerne machen oder möchten, 95% ist. Ja. Und bei den BEs und doch relativ hoch ist von der Beständigkeit und so. So strategisch gesehen würde ich jetzt so vorangehen, wenn das jetzt meine Gruppe oder meine Gemeinde wäre. Ich würde euch diesen Impuls weitergeben. Und zwar gibt es Leute, die sagen, ich kann das nicht. Und ich finde das ehrlich. Und ich finde das gut. Und diese Leute, die sagen, ich kann das nicht, denen möchte ich einen Text geben zum Schmunzeln. Wirklich zum Schmunzeln jetzt, ja? Ein Text, den ich sehr, sehr gern lese. In 4. Mose 22 wird ein Text berichtet, was mir unglaublich Freude macht. Es ist dieser berühmte Text, wo der Biliam das Volk Israel verfluchen soll und Balak weiß, wenn er nicht verflucht, habe ich keine Chance gegen die Israeliten. Das weiß er. Sagt er, jetzt holen wir mal einen, ne? Der soll mal verfluchen. Und er soll nicht gehen, dann verhandelt er wieder hin und her und dann am Ende geht er doch. Wissen wir die Geschichte. Nur was dann passiert, während er geht, ist sehr, sehr interessant. Während er mit seinem Esel, oder warte mal, eine Eselin ist das, eine Dame, ja, so dahin zieht, heißt es hier in Vers 23, tritt ein Engel des Herrn mit dem Schwert in der Hand vor Biliam, vor der Eselin, und da passiert etwas. Die Eselin läuft weg vom Weg. Das müsst ihr euch so richtig wie einen Film euch vorstellen jetzt, ja? Das müsst ihr machen, wie einen Film. Stellt euch einen Film vor. Er reitet so, plötzlich läuft die Eselin weg und
Er haut auf die arme Eselin, wie verrückt. Und dann Vers 24. Da trat der Engel des Herrn auf dem Pfad zwischen den Weinbergen. Es war auf beiden Seiten Mauern. Und als die Eselin, Vers 25, den Engel des Herrn sah, drängte sie sich an die Mauer und klemmte Bileams Fuß ein und erschlug sie noch mehr. Kennt ihr das? Jetzt passiert etwas, oh, es tut weh und dann wirst du noch aggressiver, weil es weh tut. Ja? Typische menschliche Reaktion. Und dann geht die Geschichte weiter. Vers 27. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah ein drittes Mal, fiel sie in die Knie. Warum denn? Weil links und rechts kein Weg mehr war zum Ausweichen. Da entbrannte der Zorn Bileams und er schlug auf die Eselin mit dem Stecken. Da tat der Herr die Eselin Mund auf und die Eselin sprach zu Bileam, was habe ich dir getan, dass du mich dreimal jetzt geschlagen hast? Und Bileam sprach zu der Eselin, weil du Mutwillen mit mir getrieben hast. Ach, hätte ich ein Schwert, ich würde dich erschlagen. Jetzt stellt euch das mal vor, ja? Hey, Bileam, da redet ein Esel mit dir. Der merkt das gar nicht. Der merkt es gar nicht. Woher weiß ich das? Er redet weiter. Heißt weiter, ganz einfach. Hätte ich ein Schwert in dir, hätte ich erschlagen. Und die Eselin sprach zu Bileam. Bin ich deine Eselin gewesen bis jetzt? Habe ich das je mit dir getan? Sagt er, nein. Hey, Bileam, nix capito. Da redet ein Esel mit dir. Der merkt es nicht. Jetzt mache ich eine ganz komische Anwendung, ihr Lieben. Bitte nimmt man das nicht übel. Ich meine das ganz, ganz, ganz lieb. Wenn Gott einer Eselin den Mund öffnen konnte, ich traue mich nicht zu sagen, wenn Gott einem Esel den Mund öffnen konnte, jetzt sage ich es, glaubst du nicht, dass er auch einem Hirsel den Mund öffnen kann, dir und mir? Glaubst du es nicht? Wir haben einen allmächtigen Gott. Er kann dein und mein Mund öffnen. Das kann er. Und das können wir erleben. Ich hoffe, dass ihr diese Informationen, die geballte Information, weiß, ja, mit praktischen Anleitungen, dass ihr damit gut umgeht, dass es euch beschäftigt und dass da und dort ihr euch gebrauchen lasst als Werkzeuge für eure Netzwerke. Und ich weiß, der liebe Gott liebt dich und mich unglaublich. Und wenn er einen Auftrag gibt, befähigt er auch. Das liebe ich an ihm. Das kannte der Islam nicht. Das war so ein ferner Gott. Schaffst du nicht, deine Sache. Aber er ist ein liebender Gott, der sich um dich kümmert. Und wenn es nur dich auf der Welt gäbe, würde er das genauso machen. Und deshalb lass dich gebrauchen. Gott segne euch dabei. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr irgendwie durch E-Mail noch manche Fragen stellen. Ich kann euch in der Ferne ein bisschen helfen. Tue ich sehr gerne, weil ich weiß, dass durch eure Netzwerke Menschen für Christus gewonnen werden. Das weiß ich. Und weil ich so im tiefsten Herzen die Sehnsucht habe, die große Sehnsucht, sehr bald zu Hause zu sein. Sicher, meinen Sohn auch zu sehen, der verstorben ist, vor 3 Jahren oder 3,5 Jahren. Aber auch die Freude, dort zu sein, wo endlich mal Frieden ist, wo endlich mal Freude ist. Und ich finde, es lohnt sich für das, was der Herr für uns getan hat. Es lohnt sich dafür, sich einzusetzen, oder meint ihr nicht? Und deshalb bitte ich euch und bete für euch, aktiviert eure Netzwerke, führt sie. Ganz lieb, ganz sachte. Das, was ihr tun könnt, macht einfach. Und Gott wird euch schöne Erfahrungen schenken. In diesem Sinne, alles Gute. Gottes Segen, es war meine Freude, bei euch gewesen zu sein. Dankeschön. Wir wollen zusammen beten. Unser geliebter Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass wir uns austauschen durften. Vor allem immer wieder, dass du uns als deine Werkzeuge gebrauchen möchtest. Du weißt ganz genau, dass du alles auch ohne uns tun könntest. Aber du willst uns diese Freude auch in unser Herz schenken, wenn wir mit dir zusammenarbeiten und dienen dürfen.
Ich bitte dich für meine lieben Schwestern und Brüder hier und für mich und für alle, die das hören. Bitte hilf, dass wir bereit sind, mit dir die ersten Schritte zu wagen. Schenke uns Erfahrungen, Erlebnisse, dieses wunderschöne Abenteuer, wenn wir uns für unsere Netzwerke einsetzen. Wir sind bereit dazu, Herr. Wir sind bereit, dass du uns als Gemeinde, als jeden Einzelnen erweckst. Schenke Erweckung, lieber himmlischer Vater. Im Namen deines Sohnes rüst uns durch deinen Geist aus und fang in uns an. Dafür loben und preisen wir dich in Jesu Namen. Amen.